lautete es: Behalte deine Identität. Morgen habe ich ein aktuelles Thema. Bei dir, Gott, bin ich sicher. Bei dir bin ich geborgen. Du weißt, was da passiert ist. Ich habe mein Programm vor einem Monat geschrieben. Und du weißt, was in Paris passiert ist. Dieser Terroranschlag. Aber bei Gott sind wir sicher. Bei Gott bin ich geborgen. Egal, was passiert. Ja, wir sind in Gottes Hand. Und niemand kann und darf uns aus Gottes Hand reißen. Deshalb behalte deine Identität. Und morgen wird das Thema sein: Du bist bei Gott sicher. Und am Mittwoch: Gott erbarmt sich deiner. Gott ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, ein guter Gott. Gott ist kein Terrorist. Dieser Gott, der Menschen tötet, das ist kein Gott, das ist ein Dämon. Ein Teufel ist das. Und die Leute, die das tun, die dienen dem Teufel. Dann am kommenden Freitag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein: Bei Gott gibt es viel Vergebung. Gott ist ein Gott, der die Sünden vergibt und die Sünden hinter sich wirft. Mein Thema also: Behalte deine Identität. Wirf sie nicht weg, gib sie nicht auf, lass dir deine Identität, dein Sein, das, was du wirklich bist, nicht rauben, nicht zerstören, lass dich nicht dämonisieren und dämonisieren, verleugne dich nicht, oder was du bist, sei, was du bist, und freu dich, dass du das sein darfst durch die Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk des Himmels, dass du du sein darfst, dass du du sein darfst. Zerstöre deine Identität nicht. Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Im Mutterleib hat er dich zubereitet. Also Gott ist ein großer Gott. Der Bürgermeister von Wickscheid im Bayerischen Wald hat sich aufgeregt, dass die Flüchtlinge ihre Pässe in die Toilette werfen. Also, weißt du, was das heißt auf Deutsch? Sie werfen ihre Identität weg. Das ist ja ihr Ausweis. Wer sind sie? Verstehst du? Und wenn die dann das wegwerfen, dann sind sie nobody. Das sind sie, der letzte Dreck. Scheiße sind sie auf Deutsch gesagt, wenn sie diese Sachen wegwerfen. Deshalb ist es so wichtig, dass du deine Identität behältst. Wer bist du? Wer bist du? Und immer wieder die Frage: Gott fragt dich, wer bist du? Diese Frage werden wir in der Bibel immer wieder begegnen. Sie können sich nicht mehr ausweihen, diese Leute. Sie können, wenn sie zur Bank gehen, kein Konto eröffnen. Sie können gar nichts mehr in unserer Gesellschaft. Die sind out, draußen, Außenseiter. So. Sie werden im Leben Schwierigkeiten haben. Wenn du deine Identität wegwirfst und aufgibst, bist du gar nichts mehr. Deshalb werde dir bewusst, wer und was du bist. Du bist von Gott erwählt, von Gott geschaffen, von Gott im Mutterleib wunderbar zubereitet, schon vor Grundlegung der Welt erwählt. Das ist das Schöne dabei an Gott. Wer seine Geschichte nicht kennt, der kennt seine Identität nicht. Wo kommst du her? Bist du ein Berliner? Bist du von da drüben? Oder wo bist du her? Wer bist du eigentlich? Diese Frage ist es, du solltest wissen, wo du herkommst, und dann weißt du auch, wo du hingehst. Aber wenn du nicht mal weißt, wo du herkommst, weißt du auch nicht, wo du hingehst. So, stehe zu deinem Leben, stehe zu dem, was Gott aus dir gemacht hat, was du bis jetzt geworden bist oder nicht geworden bist. Erkenne deine Berufung. Viele wollen nicht sie selbst sein, sie wollen irgendjemand anders sein, sie versuchen jemanden zu kopieren. Ich möchte sein wie der und wie der Schauspieler oder wie der Musiker oder wie der Prediger oder wie der Christ. Da wurde versucht, niemanden zu kopieren. Du bist du. Gott hat dich gewollt, so wie du bist. Und du bist schön, auch wenn du hässlich aussiehst. Entschuldigung. Du bist von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Du kannst nicht über deinen Schatten springen. Deine Fingerabdrücke bleiben. Du kannst dich nicht verleugnen. Beim Petrus war deine Sprache verrätig. Du bist ja ein Galiläer. Weißt du, die Berliner fallen auch auf. Die Schwaben auch, die Schotten auch. Das Volk, jede Rasse, die fällt irgendwie auf. Und wir tragen alle ein Päckchen, ein Paket, der eine mehr, der andere weniger. Gott hat für dich alles eingepackt, so wie du bist, bist du perfekt. Verstehst du? Das musst du mal begreifen. Nicht nur, ja, ich möchte irgendjemand sein, ich bin Christ geworden. Nein, du bist ein Christ, du setzt es nur mit anderen Mitteln fort, die ganze Geschichte, und machst die Sache weiter. Gott hat dich alles in deinem Leben, alles eingepackt, was du brauchst für das ewige Leben. Und das wirst du nicht mehr los. Das, was Gott dir gegeben hat, das wirst du nicht mehr los. Kannst schütteln und rütteln und so viel du willst. Du bist du. So hat dich Gott gewollt. Du bist hier auf dieser Welt, um dich selbst zu finden. Denk drüber nach. Du bist hier, um dich selbst zu finden. Wer bist du? Wer bist du? Die Leute haben den Johannes den Täufer gefragt: Johannes, wer bist du? Und dann sagt er: Ich bin nicht der Prophet, ich bin nicht der Messias, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Also ein Wegbereiter. Gott weiß, wer du bist, aber das musst du ja selber rausfinden, wer du bist. Du kennst mich schon von ferne. Du kennst, oh Gott, meine Gebete, meine Wünsche, meine Träume schon von ferne. Ehe ich spreche, das Wort liegt noch auf der Zunge, hast du schon alles gewusst. Aber du musst rausfinden, wer bist du? Wer bist du? Es ist nicht wichtig, was andere über dich sagen oder schreiben oder erzählen, sondern was sagst du, dass du es bist. Wer bist du? Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. So einfach. Obwohl der Johannes, von ihm heißt es, er ist der Größte, der überhaupt geboren wurde. Er wurde sogar vom Engel angekündigt, dem Zacharias, und du sollst ihn Johannes nennen. Verstehst du? Und er sagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Halt nicht mehr von dir, als du bist, und nicht weniger, als du bist. Und heute fragt Gott dich, mich, uns. Gott fragt dich, wer bist du? Für was hältst du dich? Finde deine Identität. Was willst du? Wem gehörst du? Ich werde nie vergessen, meine älteste Tochter spielt auf der Straße, da kommt ein Polizist vorbei, wir beobachten unsere Kinder, wie das Kind so oft mit ihrem Roller da auf die Straße rauf und runter fährt. Dann steht der Polizist und wir hören, was der Polizist das Mädel fragt. Herr Mädel, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Verstehst du? Toll, wenn du das weißt, ich gehöre dem Heiland. Nicht dem Matthäus oder der und der Familie, ich gehöre dem Heiland. Wir sind Gottes Kinder. Jetzt wisst ihr von Anfang an, und Adam heißt es, und der war Gottes. Der war Gottes im Stammbaum Jesu. Wem gehörst du? Wo kommst du her? Adam, wo bist du? Gott fragt. Gott weiß, wo der Adam hinterm Busch sich verkriecht mit seiner Eva. Gott weiß es, aber er fragt, wo bist du? Wenn der Herr Jesus den Menschen begegnet, er will von uns wissen, was willst du, dass ich dir tun soll? Dass ich höre, dass ich sehe, dass ich laufe, dass ich wieder arbeiten kann. Was willst du? Eine schwierige Frage. Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen über uns selbst. Wer sind wir? Wer sind wir eigentlich? Wir sind hier auf der Suche nach unserer Identität, ihr Lieben. Und wir werden so lange suchen, bis wir das gefunden haben. Wer bist du überhaupt? Hier in der Gemeinde, wer bist du? Ich bin ein Christ, ja. Das sagt noch gar nicht viel, dass du ein Christ bist. Jeder kann sich Christ schimpfen. Aber wer bist du wirklich, von Gott aus gesehen? Bevor du deine Identität behältst, musst du zuerst mal wissen, wer bin ich? Zuerst mal eine haben. Und dann musst du diese Identität von Gott bestätigt bekommen, versiegelt und ja, den Stempel Gottes über dein Leben haben, dass du es wirklich bist. Ja, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Das ist diese große Frage, die auch heute die unsichtbare Welt uns stellt. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 12, da ist von der Gemeinde hier die Rede, wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel Gottes machen und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems und der Stadt meines Gottes, denn die dann vom Himmel her niederkommt. Und meinen Gott und meinen Namen, den neuen, stell dir mal vor, du sollst den Namen Gottes tragen. In deinem Namen muss der Name Gottes sein, entweder El oder ein H, El Shaddai oder Adonai oder wie, dein Name muss verändert. Und wenn Gott Menschen begegnete, Abraham, da kam ein H rein in seinem Namen. Bei der Sarah kam ein H in seinem Namen. Beim Jakob, da kam Israel. Gott des Kämpfer, Gott des Streiter. Also Gott will uns seinen Namen in unseren Namen reinbringen. Das ist etwas Gewaltiges. Du sollst den Namen Gottes tragen. Gott gibt uns hier die Identität, so diesen Personalausweis. Dieses, jetzt bin ich nicht mehr Abraham, sondern ich bin Abraham. Ja, und ich bin nicht mehr Jakob, sondern ich bin jetzt Israel. Was auch immer heißt. Gott weiß, wer wir sind, aber wir müssen es wissen. Der Teufel muss es wissen. Der Teufel weiß nur, wer du bist, wenn du weißt, wer du bist. Und vorher passiert gar nichts. So die ganze heilige Welt, die Stadt Gottes muss wissen, wer du bist. Das Reich Gottes muss wissen und kennen. Der ist einer von den Kindern Gottes, vom Volk Gottes. Gott fragt den Jakob, Jakob, wie heißt du? Obwohl er ganz genau wusste, wie dieser Junge da heißt. Jakob, wie heißt du? Fragt der Engel. Wie heißt du? Identifizier dich. Und dann sagt Jakob, ob er will oder nicht, ich bin Jakob. Und weißt du, was Jakob heißt? Der Betrüger, der Schwindler, der Gauner, der Fersenhalter, was auch immer ist. Du musst zu deinem Namen stehen, das, was du bist. Jakob. Und dann erst, nachdem er sich bekennt, wer er ist, gibt Gott ihm eine neue Identität. Und jetzt bist du nicht mehr der Jakob, der Betrüger, der Schwindler, der Gauner, der Lügner. Jetzt bist du Israel. Ich kämpfe für dich. Von Haus aus sind wir alle Sünder. Sind wir alle so kleine Jakobs und Jakobsen. Verstehst du, wie? Wir sind Jakobs. Aber der Heilige Geist will uns in Söhne Gottes verwandelt nach Römer 8, 29, in das Image, in das Bild Gottes. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir sollen das Bild Jesu tragen. In München, ich kam mal vor Jahren ins Deutsche Museum, da kommst du rein und dann sind verschiedene Spiegel, das ist der Spiegelsaal, hieß es damals, diese Ausstellung, da kommst du rein. Ich habe mich erschrocken, ich sehe aus wie Hitler. Verstehst? Plötzlich kommst du rein und du siehst dich wie Hitler oder Charlie Chaplins. Oder so, da kommst du in einen anderen Raum, plötzlich, das ist so im Spiegel imitiert, sodass du dich in diesem Spiegel dann diese Person siehst, die dort ausgestellt wird. Ich stell mal vor, wie siehst du dich in dem Spiegel, in diesem Spiegelsaal Gottes? So wie du dich gerne sehen möchtest, hinter der Maske. So, wie soll denn das Format Jesu verwandelt werden? Galater 4, Vers 19. Das Image Jesu, das Bild Jesu, die Identität Jesu tragen. Und wir sollen nach Epheser 4, Vers 14 in seinem Image, in seinem Bild mehr und mehr gestaltet werden, dass man an dir nicht mehr den Matute sieht, sondern Jesus sieht. Dass man an dir Jesus erkennt. Der sieht aus wie Jesus. So wie damals mich erschrocken haben, bin ich gleich rückwärts raus. Ich wollte kein Hitler sein. Verstehst? Ich wollte kein Verbrecher sein. Ich wollte ein Heiliger sein. Verstehst du? Ich bin gar nicht mehr weitergegangen. Weißt du, dann bin ich ganz dünn gewesen, dann bin ich nächstes Mal im nächsten Spiegelsaal ganz dick gewesen, dann bin ich im anderen ganz klein gewesen, bin ein halber Riese gewesen. Weißt du, und so ist es. Wir sehen uns immer so, wie wir uns gerne sehen möchten. Und da bleiben wir in diesem Saal dann stecken. In allen Dingen sollen wir dem Sohn Gottes in seinen Tugenden und dergleichen gleich sein und seine Tugenden verwirklichen. In 1. Johannes 4, Vers 17. Denn so wie er ist, so sollen wir auch in der Welt sein. Wie er ist, so sollen auch wir in der Welt sein. So wie einst Jakob. Gott segnete ihn und gab ihm eine neue Identität. Er saß ja zu dem Stand, was er ist. Was bist du? Ich bin Jakob. So alles beginnt mit deiner Identität, so wie du dich siehst, wie du dich nennst, wie du dich schimpfst. Und wie du gerne wärst, ich bin Jakob, ich bin nicht der Esau, der Erstgeborene, der sich den Segen erschlichen hat. Du kannst dich selbst nicht umbenennen. Gott muss es tun. Wir haben Leute, die sagen, ja, ich möchte meinen alten Namen abgeben, ich möchte Sarah heißen, ich möchte Jakob heißen oder was weiß ich wie. Das kannst du nicht. Das muss der liebe Gott machen. Und das ist eine riesige Umwandlung in der Persönlichkeit. Weißt du, um Sarah zu werden, musst du 100 Jahre alt werden. Und um Jakob zu werden, da muss noch viel Wasser vom Berg fließen. Denk an Jakob, was er alles da beim Labern durchgemacht hat. Du kannst dich selbst nicht einfach eine neue Identität geben. Das machen Schwindler, Gauner, die ihren Pass wegwerfen und denken, jetzt gehe ich zum Standesamt oder zur Behörde und lass mir jetzt neue Ausweise geben. Aber du bist immer noch der Alte, auch wenn du untertauchst. Du tauchst irgendwo auf und irgendjemand erkennt dich plötzlich dort in der Ferne, in der neuen Siedlung, auch wenn du in der Masse der Leute irgendwo untergegangen bist. Das können Menschen vielleicht noch vorübergehend machen, aber nicht für Dauer. Da muss so viel an deinem Körper verändert werden, neue Nase draufgesetzt, Ohren ein bisschen näher rangedrückt oder ein bisschen geweitet oder was auch immer ist. Neue Identität, da gehört auch das ganze Image, das ganze Aussehen, da musst du neue Persönlichkeit lernen, da musst du lernen, wie man jetzt neu unterschreibt und wie heißt du wirklich, verstehst du, da musst du dich jetzt neu dich beschimpfen lassen, also neu aus dich darstellen lassen. Ohne der Gnade Gottes bleibst du ein Sünder, bleibst ein Betrüger, bleibst ein Gauner, so wie der Jakob, bleibst ein Listiger, bleibst ein Falscher. So, Jakob ist falsch geblieben, bis Gott ihn veränderte, bis Gott ihm begegnete. Gott fragt ihn, wie heißt du? Weißt du, Isaac, sein Vater, da konnte er ihn belügen. Er konnte sagen, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da konnte er brummen oder was weiß ich, wie auch immer. Er konnte sich Fell über seine Arme ziehen. Er konnte ja, dem blinden Vater was vorspielen. Du kannst den blinden Menschen was vorspielen, aber du kannst Gott nichts vorspielen. Gott weiß, wer du bist. Und das weiß Jakob. Und irgendwo hat er das gemerkt. Ich kann meiner Familie nicht vorspielen, wer bin ich. Meinen Frauen und meinen Kindern kann ich vorspielen, meinen Gesinde, ich kann nicht vorspielen, wer ich bin. Er steht zu seinem Leben, zu seiner dunklen Vergangenheit, zu seinem bisherigen Leben, was er so verdrängt hat, was er dachte, jetzt ist Gras drüber gewachsen, kein Mensch weiß es mehr. Gott will dich so haben, wie du bist. Das ist das Erste, das Allererste. Nur dann kann Gott dich verändern, wenn du zu dir selber stehst, wenn du dich selbst nicht erkennst, wer du bist. Gott will dich dort haben, wo er dich hingestellt hat. Das fängt schon an. Weißt du, wir sind viel so oft weggelaufen von den Problemen. Wir dachten, wenn ich woanders umziehe, in eine andere Stadt, in ein anderes Land, wenn ich eine andere Sprache spreche, deine Sprache verrät dich. Weißt du, du kannst ins Ausland gehen und du kannst dich verstellen und was weiß ich. Ich bin durch ganz Jerusalem mal gelaufen und habe meine Wette abgeschlossen und habe mich wie ein Scheich verkleidet, dann weiße Kleider gekauft und sah aus wie ein Scheich. Und dann kamen viele dumme Leute, Arab, verstehst du? Die haben mich beglückwünscht und da kam jemand aus der Theke raus und hat mir Tee gebracht, Arab. Denn wenn jemand in weiße Kleider kommt, so wie ein Scheich, dann heißt es, der hat einen glücklichen Tag ist und so weiter. Und wenn er dann Glück wünscht, wird er auch gesegnet. Und dann kommt doch einer und sagt, du bist ein Lügner. Verstehst du? Ich habe gedacht, und woher wissen Sie, dass ich ein Lügner bin? Ich sagte, deine Backen, du bist ein Deutscher. Und bist kein Arab und kein Scheich. Dein Aussehen, dein Äußeres verrät dich. Irgendwas verrät dich. Du kannst dich nicht feststellen. Selbst wenn du so fromme Klamotten anziehst und wie ein Scheich läufst mit Sandalen und was weiß ich, einen Turban hast. Gott hat dich an einen bestimmten Platz hingestellt und dort will er dich finden. Er will, dass du das tust, was er dir befohlen hat. Er will, dass du das, ja, diese Aufgabe, diesen Platz, mit diesen Gaben, mit diesen Fähigkeiten ausfüllst, wozu er dich bestimmt hat. Er will, dass du in seiner Hand so richtig funktionierst, aber das muss man in kleinen Schritten anfangen. In Israel soll da ein neuer König gesalbt werden. 1. Samuel, lies mal diese Geschichte. Da kommt Samuel, der Prophet, und soll deinen neuen König salben. Und weißt du, wir Menschen gehen immer nach dem Äußeren. Wir gehen immer nach dem Äußeren. Der Große, das ist er, bestimmt, garantiert. Dann der war es nicht und dann kommt der andere, der Geschickte, der Fleißige, der war es auch nicht. Und alle sieben Söhne Israels sind da durchgegangen worden und keiner war es. Es war niemand der Richtige. Und Samuel muss gehorchen auf die Stimme Gottes. Hier lernt er etwas in seinem Leben. Und Christen, wir müssen lernen, auf Gott hören, dass wir nicht den Falschen salben, den Falschen segnen, für den Falschen beten und den Falschen Gutes wünschen und den einsetzen und Befehl und bestimmen. Nein, wir müssen den Richtigen finden. Und Samuel muss gehorchen auf die Stimme Gottes und auf die Führung Gottes achten. Der ist nicht und der ist nicht und der ist auch nicht. Wer ist denn eigentlich? Verstehst? Und weißt du, wir denken manchmal, wir nehmen den Nächstbesten. Auch das ist nicht von Gott gewollt. Den Nächstbesten, ja den Dritten. Alle gute Dinge sind drei. Nein, auch der Dritte ist es nicht und der Vierte ist nicht und der Fünfte und der Sechste und auch der Siebte. Ja, also bitte, wer ist es denn? Er muss den nehmen, den Gott erwählt hat. Er muss den nehmen, den Gott erwählt hat. Er muss den nehmen, der Gott dient. Er muss den nehmen, der Gott gehorcht. Er muss den nehmen, der im Willen Gottes ist. Nicht irgendeiner, der dahergelaufen kommt, der Große. Alle sieben, keiner von diesen ist es. Keiner wird von Gott anerkannt. Überleg einmal, finde deine Identität, ist meine Botschaft heute Abend. Weißt du, keiner war es für Gott wert. Das waren keine schlechten Menschen, das waren gute Menschen. Die haben ihren Platz, ihre Funktion in ihrem Dienst, in ihrer Berufung zu tun gehabt und auszuführen gehabt. Aber die waren nicht bestimmt, um König über Israel zu sein, den Platz von diesem ungehorsamen König Saul einzunehmen. Nicht Menschen, sondern Gott bewertet uns. Gott sagt, du bist wert und du bist nicht wert. Das mag schockierend sein, das mag einen deprimieren sein. Ich bin gar nichts. Ich muss vorstellen, den Alten, den Ältesten, den Erstgeborenen von den Söhnen Isais. Mich hat der Herr nicht erwählt. Nein, Gott kennt die Herzen von den Menschen und er weiß, wer wir sind. Und auch der Prophet Samuel muss frustriert gewesen sein. Isai hat so keinen Sohn mehr, fragt er. Gut, dass er noch gefragt hat und nicht das gesagt, wir nehmen den Nächstbesten. Gut, dass er gefragt hat und gewartet hat. Sonst wäre er unverrichtete Dinge aus dem Haus Isai gegangen. Sonst hätte er an seinem Dienst, an seinem Leben gezweifelt. Bin ich ein Prophet? Habe ich wirklich die Stimme Gottes gehört? Bin ich nicht zu den falschen Leuten gegangen? Vielleicht hätte ich eine andere Familie dort in Bethlehem wählen sollen. Sein Dienst wäre Leerlauf gewesen. Und alle werden enttäuscht und frustriert, das will ein Prophet sein und er findet keinen von sieben, findet keinen einzigen davon. Ich muss vorstellen, was er gewesen wäre, wenn er nicht noch gefragt hätte. Brüder und Schwestern, wir müssen manchmal länger warten. Geduld tut euch Not. Vielleicht ist es der 8. und vielleicht ist es der 10. oder vielleicht ist es der 20. Wer ist es? Wer ist es? Samuel hätte angefangen an seine Berufung zu zweifeln. Bin ich überhaupt noch Prophet? Verstehst du? Gehe ich nur nach dem Äußeren? Und als der Jüngste reinkam zur Tür, plötzlich kam der Funke, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sagte, das ist es. Und dann ganz schnell gesalbt und schnell weg. Denn das war eine ganz heikle Geschichte. Wenn Saul das erfahren hätte, dass er jetzt einen neuen König gesalbt hätte. Und da heißt es, und der Herr sprach, steh auf, salbe ihn, denn der ist es. Der ist es. Finde deine Identität, dass Gott dich anerkennt, dass Gott dich akzeptiert, dass Gott dich annimmt. Es ist sehr wichtig. Und du siehst, wie wichtig es ist. Was sind wir in den Augen Gottes? Was bist du in den Augen Gottes? Was bin ich in den Augen Gottes? Was denkt Gott über mich? Möchtest du herausfinden, was Gott über dich denkt? Das wäre so wichtig, so schön, so großartig. Aber da musst du Geduld haben. Und da musst du, ja, dir manches vielleicht gefallen lassen. Der ist nicht und der ist nicht und der ist nicht. Und dann musst du jetzt einiges an dir vorbeigehen lassen. Weißt du, es gilt nicht die Meinung des Vaters. Du musst den Größten nehmen. Der Älteste, das ist, in unserer Tradition ist es so, dass der Älteste das ist. Nein, bei Gott ist ganz was anderes. Gott geht nicht nach Tradition. Denk an Zacharias. Ja, bei uns heißt niemand Johannes. Aber der Engel Gottes sagte, und du nennst ihn Johannes. Gott will es so. Nicht jeder Große und Starke ist von Gott erwählt. Nicht jeder Talentierte und Begabte ist ein Held Gottes. Weißt du, Gott muss selbst offenbaren, das ist er. Das ist er. Gott selbst muss uns zeigen und offenbaren, wer und was wir in Jesus sind. Genau das Gleiche, was wir in Jesus sind. Unsere wahre Identität. Was bist du in dem Herrn? Bist du wirklich ein Kind Gottes, ein Erlöster, ein Diener Gottes, ein Prophet, ein Mitarbeiter des Herrn, ein Werkzeug Gottes? Von Paulus heißt es, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das hat Gott gezeigt und das hat nicht der Ananias sich erdacht. Also der hat studiert, der Doktor der Theologie und so weiter, der könnte jetzt in Mission gehen, den können wir berufen. Nein, der Heilige Geist hat gesagt, beruf ihn. Um unsere wahre Identität zu finden, zählt nicht die Meinung der Leute oder die Vermutung von irgendjemand oder die äußere Erscheinung oder die Titel oder das Studium. Gott kann sogar Deppen nehmen, glaub mir das, und einsetzen. Schuster und Kesselflicker, das hat er gemacht in der Geschichte. Modi, Wigglesworth, Leute, die gar nicht so talentiert waren. William Carey, der Indien bald auf den Kopf gestellt hat in Kalkutta, verstehst du? Und dann sogar ja, die Sprache, der Sanskrit-Sprache, die Schrift gegeben. Gott kann Leute gebrauchen, wo die Mission sich sogar distanziert mit, oder Hudson Taylor. Weißt du, so viele Leute, die Geschichte, die christliche Geschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu ist voll von Menschen, die nichts waren und Gott sie doch erwählt hat. Ja, bei Gott zählt nicht unsere äußere Begabung, was kann er, was bringt er mit. Gott allein weiß, wer und was wir wirklich sind. Er schaut das Herz und die Seele an. Und dieser David, von dem heißt es, mir gefällt es, da heißt es, ein schöner, bräunlicher Junge. Der war so viel draußen, seine Harfe gespielt, seine Schafe gehütet und mit der Steinschleuder geschossen. Ein schöner, bräunlicher Junge. Wir sind nur in der Lage, wenn Gott uns beruft. Wir können andere Menschen täuschen, aber wir können Gott nicht täuschen. Jakob konnte Gott täuschen, seinen Bruder täuschen. Jakob konnte alles täuschen, aber als er dann plötzlich vor Gott ganz allein steht, dann ist er bloßgestellt. Wer bist du? Wer bist du? Gott können wir nicht täuschen und ihm was vortäuschen. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Gott weiß, dass du ein Lügner bist. Entschuldigung. Gott weiß, dass wir ein Schwindler sind. Gott weiß, dass wir ihn manipulieren. Gott weiß, dass wir gerne etwas anderes sein möchten, als wir es wirklich sind. Gott weiß, dass wir uns profilieren wollen, was Großes. Aber Gott kann uns erst gebrauchen, wenn wir gar nichts sind. Gott gebraucht Nullen, Nieten. Gott durchschaut uns. In Offenbarung 3, Vers 11. Jesus sagt zu der Gemeinde in Sardes, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Ich kenne dich. Weißt du, du erzählst, ich bin voll Heiligen Geistes. Ich bin ein geheiligter Gottes, aber Gott kennt uns, was wir zu Hause sind, im Privaten sind. In Richter Kapitel 6, Vers 10, da heißt es vom Gideon, als der Engel Gottes erscheint. Du streitbarer Held, das war ein Feigling. Der saß in der Mulde und hat geguckt, wo die Midianiter sind. Ich kenne dich, du bist ein streitbarer Held. Weißt du, Gott sieht uns nicht, wie wir äußerlich sehen, wie wir uns äußerlich benehmen, wie wir sonst sind. Wir sind der Kleinste, der Ärmste, mein Stamm ist das Geringste. Aber Gott weiß, ein streitbarer Held bist du. Oder von Moses. Gott kennt die Menschen, Gott sieht die Herzen. Was wird Gott über uns sagen, wenn er uns anguckt? Was seine Röntgenaugen. In meiner Bibel heißt es, er hat Augen wie Feuerflamme. der durchschaut dich komplett. Der durchschaut dich. Damals gab es ja noch nicht so, die Fernseher waren nicht so weit, aber da gab es Hörspiele im Radio und Leute haben gerne Hörspiele gehört. Und da ist ein Geschäftsmann, der war ein Betrüger und Schwindler. Und da in dem Radio wurde das über die Entrückung gespielt, einem holländischen Sender, da wurde die Entrückung gespielt und dann hieß es, Sie sind durchschaut. Und weißt du, wer Steuer hinterzieht und so weiter, Sie sind durchschaut. Und da hat sich das Leben genommen aus Verzweiflung. Er hat gedacht, er ist im Radio, wird verkündigt, Sie sind durchschaut. Da fiel noch sogar sein Name als solche. Also man hat gespielt den Namen, aber es war sein Name. Sie sind durchschaut. Sie können nicht mehr weglaufen. Und eines Tages wird das so sein, wir sind von Gott durchschaut. So, was denkt er von uns? Was hält er von uns? Nicht, was die anderen über uns sagen, sondern was hält Gott von mir? Behalte vor Gott deine Identität, was du wirklich bist. Bewahre sie, baue sie auf und aus. Bei Menschen, auch vor uns selbst, haben wir oft keine guten Karten, wenn du dein Leben anguckst. Ja. Sarah, bist zu alt. Oder Maria, bist zu jung. Wir haben immer alle irgendwo ein Handicap. Wir haben keine guten Karten, wenn es um uns selbst geht vor Menschen. Oder die Esther, du bist nur ein Waisenkind. Oder die Rahab, du hast einen falschen Beruf. Denk an diese Geschichten. Gott brachte all diese Leute dann auf den richtigen Weg. Du musst nur stehen und sagen, das, was du bist. Ich bin einfach eine Stimme Gottes in der Wüste, wo dem Herrn den Weg bereitet. Sie haben von Gott die zugedachte Rolle übernommen. Das, was sie waren, das haben sie gut gespielt. Und sie wurden ein Segen. Maria, Esther, Rahab, was auch immer ist. Der Teufel möchte deine Identität zerstören und rauben. Und der Teufel möchte den falschen Namen geben. Ich denke nur an die drei Jungs, die in Babylon waren. Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Weißt du, der Nebukadnezar hat ihnen heidnische Götzennamen gegeben, aber die sind das geblieben, was sie waren. Daniel kam als junger Bursche, als Knabe, gerade mit der Pubertät fertig, mit 12 Jahren in der Gefangenschaft nach Babylon. Daniel war ein Verschleppter, ein Geraubter. Weißt du, der Teufel entreißt dich der Familie, in der Schule, wo auch immer, und dann versucht er dir eine neue Identität zu geben. Dein Rückgrat wird gebrochen, sonst wirst du nicht. Dein Wille wird gebrochen, du musst dich jetzt fügen, gehorchen. Und Daniel, ihm wurde die Heimat genommen, sein Tempel, sein Gott, sein Elternhaus, er wurde entwurzelt. Und er musste sogar in einer fremden heidnischen Umgebung aufwachsen und du wirst es von des Königs Speise essen. Und die haben Götzenspeise gegessen, das, was den Göttern geweiht war. Gott ist auch in der Fremde mit dir. Denk an Daniel, diese Geschichte gefällt mir. Behalte deine Identität, auch wenn du nicht im Gottesdienst bist. Auch wenn du nicht mit Christen zusammen bist. Deine Identität, wo du bist. Verstehst du, dass du weißt, ich bin Kind Gottes, egal wo ich hinkomme. Er hat seinen Glauben behalten. Die Babylonier konnten ihm alles nehmen. Aber seinen Glauben an Gott konnten sie nicht nehmen. Er war Kind Gottes. Daniel, einer, der Gott nachfolgt, den Gott liebt. Von Gott aus konnten sie ihn nicht wegschleppen, aber sie konnten ihn von der Heimat wegnehmen, ihn in ein Internat stecken und so weiter. Aber er ließ seinen Gottesdienst nicht nehmen. Er hat regelmäßig sein Fenster Richtung Jerusalem aufgemacht und gebetet. Er hat seinen Glauben sich nicht zerstören lassen. Behalte deine Identität, behalte deinen Glauben, behalte deine Grundsätze, behalte dein Bekenntnis. Egal, wo du hinkommst, egal, was mit dir passiert. Daniel Kapitel 1, Vers 6 und folgende Verse. Der babylonische König raubte ihm seinen Namen, gab ihm einen heidnischen Namen, Belsazar. Aber wenn ich so die Bibel lese, 65 Mal nennt er sich Daniel oder wird Daniel erwähnt und nur 10 Mal wird Belsazar erwähnt oder sein Name genannt. Er ist Daniel und er bleibt Daniel, auch in dieser heidnischen Umgebung. Die Schale, die Titel oder was alles war, das konnte der Teufel ihm rauben. Er war sogar der Höchste, der Zauberer, der Magier, der Chaldeer. Weißt du, er war sogar ein Beruf, also praktisch geistlosen Beruf. Götzendienerischen Beruf, aber er war Daniel. Er war der Erleuchtete Gottes. Gott ist in der Fremde auch mit einem. Weißt du, das, was innen drin ist, das kann der Teufel einem nicht nehmen. Und das liegt an dir, ob er nimmt oder nicht. Wache, behalte deine Krone, dass niemand deine Krone raube, heißt es einmal in der Bibel. So, man kann dir das Etikett rauben, das Äußere, aber man kann dir ja den Inhalt nicht nehmen. Daniel war auch in der heidnischen Umgebung er selbst. Und wir müssen in einer heidnischen Welt leben. Wir sind ja, unter Dämonen. Draußen, wenn du draußen unter Menschen bist, da bist du nicht unter Heiligen. Da bist du unter bösen, gehässigen, gottlosen, geistlosen Menschen, materialistischen Menschen. Und da musst du dich als Kind Gottes beweisen. Die Bibel sagt, seid klug und seid ohne falsch. So. Und er bleibt der, der er war. Niemand konnte es verhindern, das zu sein, das er war, was er gewesen ist. Ein Auserwählter, einer vom Volk Gottes. Selbst in den schwierigsten Situationen verlor er seine Identität nicht. Also, wir kommen in schwierige Situationen. Wir werden krank, wir werden arm, wir werden angefochten, wir müssen fliehen. Aber wir sollen unsere Identität bewahren. Wer bist du? Und er gab sich nicht auf, auch im fremden Land. Er blieb das, was er war. Und er sagt, König, ich bin jetzt hier auf dem Internat. Also ich kann von diesen Speisen, und er hat nur drei andere Freunde gefunden, wir können von diesen Speisen nicht essen. Wir sind anders gewohnt, wir sind anders erzogen. Wir haben eine andere Einstellung. Wir möchten Gemüse und Wasser. Und wir machen lieber einen Test jetzt 10 Tage lang. König, wir werden so uns ernähren, wie wir gewohnt sind, Gemüse und Wasser. Und dann werden wir prüfen und sehen, ob das nützt oder das nicht nützt. Bauen wir auf oder ab. Und weißt du, was da passiert ist? Die waren 10-mal klüger als alle anderen. Und du siehst, wenn du Gott treu bist, Gott segne dich, dass du 10-mal klüger bist wie die anderen. Dass du 10-mal gesünder bist, dass du 10-mal gesegneter bist, dass du 10-mal erfolgreicher bist, wenn du konsequent zu deiner Identität bleibst. Behalte deine Identität. Daniel, er wusste, wer er war. Die anderen natürlich auch, die drei anderen Freunde. Er wusste, mit wem er war und wem er diente. Und sein Name gab ihm ein starkes Selbstbewusstsein. Weißt du, die können meinen Namen ändern, die können mich schimpfen und nennen, wie sie wollen. Ich bin das, was ich von Gott aus bin. Daniel, ein Freund Gottes, ein Geliebter Gottes. Ich bin einer, der mit Gott lebt und Gott ist in meinem Namen, El. Dieser große Elohim, El Shaddai. Dieser Gottesname ist in meinem Namen. Und er nahm sein Schicksal in seine eigene Hand und er sagte, lieber sterbe ich, lieber verrecke ich, lieber gehe ich in die Löwengrube oder die anderen drei, lieber gehen wir in den Feuerofen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, wir bleiben bei unserem Glauben. Er überließ es nicht den Babyloniern, seine Pädagogik, seine Erziehung, seine Identität, er bildete sich selbst fort. Geschwister, wir müssen gegen den Strom lernen zu schwimmen. Und wenn wir unsere Identität behalten wollen, wir müssen lernen, unsere Stirn den Babyloniern bieten und sagen, nein, wir machen nicht mit. Wenn du willst, mach's. Die anderen dürfen alle machen. Aber ich für meinen Teil, was ich, so viel es an mir liegt, ich mache nicht mit. Und er änderte nie seine Identität. Er fügte sich auch nicht im babylonischen System, obwohl er mittendrin war, obwohl er ein Ministerpräsident war. So nach den heutigen Begriffen. Er war unter dem König, der Verwalter der Regierung, der Oberste der Chaldeer, der Wahrsager und Sterndeuter und Sternkundiger. Leute, kannst du dir sowas vorstellen? Wenn heute ein Christ so eine Position einnehmen würde, ganz hoch oben in einem Establishment, er war das. Er hat sich nicht von den Babyloniern assimilieren lassen. Er diente dem König, war integer zu ihm. 1. Daniel Kapitel 1, Vers 8, er hat den König unterstützt, er förderte den König, er wusste sich, was es gehört, aber er ließ sich nicht manipulieren. Er blieb er. Er war an einem ungöttlichen, unbequemen Ort. Er musste das einfach akzeptieren, hier bin ich, aber ich mache hier das Beste. Ich mache aus meinem Leben das Beste. Ich bin klug und ohne falsch. Ich weiß, wie ich mich verhalten soll. Und deshalb sagt Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten in die Wölfe. Seid klug und seid ohne falsch. Sein Leben, sein Lebensstil wurde von den Babylonern nicht akzeptiert, aber er war er. Seine Gewohnheiten wurden nicht akzeptiert. Er musste sich bewähren, er musste dadurch, er wird weiter beten, 3-mal am Tag, macht er sein Fenster auf, ob es denen passt oder nicht, er macht es. Die können mir alles nehmen, aber die können mir meinen Gottesdienst nicht nehmen. Und wenn der Teufel dir deinen Gottesdienst nehmen, rauben kann, hat er dich zerstört. Also der versucht es immer wieder. Wenn Sonntagsversammlung ist, dann kriegst du Besuch. Verstehst du? Ich weiß was, da kommen die Ungläubigen. Die können die ganze Woche überkommen, aber da kommen sie nicht. Die kommen nur am Sonntag, wenn Versammlung ist. Wenn du in die Versammlung gehst. Oder der Teufel versteht dich zu stören. Daniel erhob seine Stimme, er wurde zum Sprecher sogar auch für die anderen drei Freunde. Und es ist schön, wenn man Gott dient, dass man auch ein paar andere findet, dass du nicht allein bist. Das stärkt einen, das motiviert einen. Das war auch in diesem Fall hier. Und dann sagen die drei, wir wollen nicht von der Speise des Königs essen. Wir wollen uns nicht versündigen. Wir wollen uns nicht beschmutzen. Wir wollen unsere Identität behalten. Geschwister, finde Leute, die mit dir den gleichen Weg gehen. Die genau das Gleiche wollen wie du. Die wollen Gott gefallen. Und man muss Gott mehr gehorchen, wie den Menschen, steht in meiner Bibel. Auch, und das werden wir noch mehr lernen in unserer Zeit, wenn so alles, so Dinge in dieser Welt passieren, so antichristliche Dinge, wir werden gezwungen von der Regierung, bestimmte Dinge zu tun. Die Regierung wird Zeiten ändern, wird ja Situationen ändern, und da musst du lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Und da finde Freunde, die gleichgesinnt sind. Dass du nicht mit ihnen mitheulst und mitläufst. Wer mit der Gesellschaft geht, geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Habe ich euch gestern gesagt. So, Daniel, er will reinbleiben, auch wenn er unter Druck gesetzt wird, behalte deine Identität, auch wenn dich knebeln, die zusetzen, geh geradeaus, hör gar nicht. Manchmal ist es gut, dass du schwerhörig wirst. In aller Liebe, verstehst du, dass du das gar nicht hörst, dieses ganze Gemecker und Gemurre und diese ganze Kritik und die ganzen Beleidigungen. Er will nichts mit anderen Göttern zu tun haben. Die können da sein, weißt du, die stören mich gar nicht. Und du musst lernen, auch in einer götzendienerischen Welt zu leben. Die beten da ihre Götzen an, aber du musst sie nicht anbeten. Was die anderen machen, das geht dich nichts an. Lass doch die machen. Akzeptiere sie, lass sie stehen. Die Moslems, die Hindus, die Buddhisten, lass sie stehen. Stör dich nicht um diese Leute. Du bist der, der mit Gott verbunden ist. Du bist das Kind Gottes. Er will nicht den anderen Göttern und Herren gefallen, er will Gott gefallen. Das ist seine Philosophie, seine Einstellung. Er wird aktiv, macht einen Punkt, sagt nein, bis hierher und nicht weiter. Das kann ich noch mitmachen, aber hier, sobald es an meinen Gottesdienst geht, an meinen Glauben geht, an meine innere Einstellung geht, an meine Seele geht, nicht mehr, Schluss. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Um unsere Identität zu bewahren, musst du deine Grenze kennen und rechtzeitig Nein sagen. Nicht alles, was fromm klingt. Weißt, Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Grundsätzlich, dir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt dich. Du kannst alles machen, aber es bessert dich nicht alles. Es heiligt dich nicht anders alles. So, er lehnte ab und verweigerte, vom Tisch des Königs zu essen. Ich will es nicht. Bestimmt hat er gegessen oder das hat mich gestorben. Aber er sagte, nein, ich möchte rein bleiben, gesund bleiben. Auch für deine Gesundheit musst du selber sorgen. Gesunde Ernährung, was es auch immer ist. Gesunde Gedanken, gesunder Umgang, dazu bist du selbst verantwortlich, musst selbst entscheiden, das will ich und das will ich nicht. Und dass du das so in Götzen anbetest, wie die drei Jungs da tun sollten, die haben gesagt, nein, wir verehren den König, wir dienen dem König, wir lieben den König, aber wir werden so Götzen, so eine Figur nicht anbeten, das ist ja Blödsinn, das ist ja Dummheit, wir beten sowas nicht an, das ist ja Torheit und wir werden keine dummen Sachen machen und du musst genau wissen, was sich gehört, was Anstand ist und wo der Anstand aufhört. Und wo du sagst, man muss Gott mehr gehorchen, habt keine anderen Götter neben mir. Da ist ein Gebot und wir bleiben bei diesem Gebot. Du sollst keine fremden anderen Götter haben, irgendjemand über dir haben. Über dir steht nur Gott und sonst niemand. So, er war bereit, eher zu sterben, als sich zu versündigen. Er ging keine Kompromisse ein. Er war anders als die anderen. Er lebte anders, er aß anders, er redete anders, ja, er reagierte anders. Denk auch an Josef in Ägypten. Weißt du, Christen machen überall das Gleiche durch. Christen müssen gegen den Strom schwimmen. Die müssen dienen, die müssen gehorsam sein, die müssen sich fügen, aber irgendwo ist auch ihre Grenze, ihr Limit. Behalte deine Identität. Daniel war treu seinem Glauben, seinen Grundsätzen, seiner inneren Einstellung, dem Wort Gottes gegenüber. Er wusste, wem er wirklich dient, wessen Eigentum er ist. Wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. So, wenn du dem Heiland gehörst, wirst du wissen, was ich gehört. Was da dem Heiland Freude macht. Und er wusste, wenn ich Gott diene, dann kann ich auch Gott vertrauen und er wird mit mir sein. Und dann kommt der Nebukadnezar an diese Löwengrube. Daniel, konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, bewahren? Ja, er konnte. Wenn du Gott treu dienst, kann Gott auch dich bewahren vor diesen Löwen oder was auch immer ist. Daniel Kapitel 2, Vers 17. Da lesen wir bis Vers 23, aber ich lese nicht, sondern das kannst du zu Hause nachlesen. Daniel verbindet sich mit Gleichgesinnten, Kapitel 2. Er findet seine Freunde. Gemeinsam dient sich Gott viel besser. Finde Leute, die den gleichen Weg gehen, die mit dir zusammen das gleiche Ziel verfolgen. Daniel und seine Freunde blieben sich selbst treu. Finde Leute, die sich selbst treu sind, die zu sich selbst stehen, zu Gott stehen und die sagen, wir können alles lassen, aber meinen Gott werde ich nicht lassen. Die können alles nehmen, wie beim Hiob. Die können mein Vermögen nehmen, die können meine Kinder nehmen, die können meine Gesundheit nehmen, die können mir alles nehmen, aber meinen Gott lasse ich mir nicht nehmen. So, Daniel musste und seine Freunde mussten die Prüfungen bestehen und sie wurden erst anerkannt und hoch geehrt, nachdem sie die Prüfung bestanden haben. Weißt du, dein Glaube wird anerkannt. Glaube das. Du wirst respektiert, wenn du zu dir selber stehst, wenn du eine Persönlichkeit bist. Wenn die Leute sehen, der glaubt, der ist nicht kein Waschlappen und der macht nicht gleich Bücklinge, der steht, der geht seinen Weg geradeaus, konsequent. Und überall machten die drei oder die vier einen Unterschied. Daniel war nicht käuflich, auch nicht manipulierbar. Lies Kapitel 6 von Vers 3. Er war nicht käuflich. Ja, rede das und mach das und so weiter. Nein, er blieb er. Ob jetzt die das Amt geben ihm oder nicht, er hat Gott gedient, er sagt das, was gesagt werden muss, er tut das, was getan werden muss. Er lebte seinen Glauben schon von Anfang an als junger Mann aus, bis er ein alter Herr war und diente mehreren Königen, mehreren Regierungen, mehreren Systemen. Weißt du, man kann im niedrigen und im hohen Stand Gott dienen, überall. Überall. Und man muss sich überall beweisen, als der, der ich bin. So, behalte deine Identität. Weißt du, identifizier dich nicht so, wie die sagen, du bist Belsazar, diesen Götzen geweiht. Nein, du bist ein Mann Gottes, ein Mann des Gebetes. Und Daniel war ein Freund Gottes, ein Mann des Gebetes. Daniel Kapitel 6. Weißt, er blieb das, was er war, was er konnte, das hat er gut gemacht. Neben seine ganzen Geschäfte. Und er konnte nur als Ministerpräsident und Wahrsager und Horoskopsteller und Sterndeuter, was weiß ich, was er alles war. Lies mal. Er war der Oberste der Chaldäer, was es auch alles in sich schließt, der Wissende, der Gebildete. Er war der Oberste und er konnte nur deshalb sein, weil er ein Mensch des Gebets war. Ein Mensch des Gebets war. Und hier verstehen wir, wo seine Kraft herkam, warum er die Kraft hatte und woher die Kraft hatte, Nein zu sagen. Er hat gebetet und er wusste, Gott steht hinter mir und Gott hilft mir. Und Gott wird uns drei oder vier helfen. Auch als Gefangener, er konnte immer beten. Du kannst auch im Gefängnis gut beten. Sogar besser als sonst irgendwo anders. Im Gefängnis, im Knast. Das Beten kann dir niemand verbieten. Es sei denn, du lässt dir verbieten. Ihr sollt zu niemand anders mehr bitten, als nur zum Kaiser. Daniel 6, Vers 23. Als er so betete, Gott schickte ihm einen Engel. Und er kam und brachte ihm die Antwort über sein Problem. Der Engel Gottes bewahrte ihn, der Engel Gottes führte ihn, der Engel Gottes hat ihm geholfen. Weißt du, wenn du betest, plötzlich, wenn niemand da ist, auch deine Freunde nicht da sind, da dienen dir Engel Gottes. Und du erlebst Engeldienste. Er verlor nie die Fähigkeit zum Träumen. Bewahre deine Identität, träume weiter. Denk an Josef im Gefängnis, er betete, der Herr war mit ihm. Das ist auch der Schlüssel vom Josef, das ist auch der Schlüssel hier von Daniel. Und er betete und der Herr war mit ihm. Behalte deine Fähigkeit zum Träumen, zum Visionen haben. Hör nie auf, im Geist zu wandeln, so wie dieser Daniel. Er lebte im Geist, auch in der Fremde, auch in Babylon, wo er war. Er verlor nie seine Identität. Er war ein Geistesmensch. Er hat immer auf den Herrn gehorcht. Und er hat behalten, was er hatte. Und er blieb das, was er war. Und es ist so wichtig, dass wir das bleiben, was wir sind, was Gott in unserem Leben gegeben hat, dass wir dem aufbauen, dass wir an dem weiterarbeiten. Wie finde ich meine Identität? Wie bleibe ich? Eine gute Frage. Gut, dass du fragst. Ich versuche dir aus meinem persönlichen Leben so ein paar Tipps geben, was mir geholfen hat, was ich entdeckt habe für mich persönlich. Ein Stichwort, was ich dir weitergeben möchte, übertriff dich selbst. Übertriff dich selbst. Sei du mehr, als du bist. Und zwar nichts vor Menschen, sondern vor Gott. Überfinde dich selbst. Du bist ein Original. Gott hat dich gewollt. Und als ich das begriffen habe, Johannes, Gott hat dich so gewollt, wie er dich gemacht hat. Mit deinen Handicaps, mit deinen Höhen und Tiefen, mit deinen Schwächen und mit deinen Stärken, mit allem drum und dran. Das bist du. So hat er dich im Mutterleib zubereitet. Nimm dich an, übertriff dich dann selbst und jetzt sag, und jetzt will ich über meinen Schatten springen, mit Gottes Hilfe. Nicht, was die Menschen von mir sagen. Nein, ich habe angefangen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Wenn er das gewollt hat, dass ich das bin, dann werde ich das auch sein. Und da werde ich mich nicht anstrengen. Ich werde ehrlich zu mir selber sein. Ich werde demütig sein. Ich werde mich nicht erpressen lassen. Verstehst du? Ich werde mein Leben mit Gottes Hilfe gestalten. Und ich gebe zu, ich bin ein Sünder. Verstehst du? Weißt du, das ist das Schwerste, zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin Jakob. Verstehst du? Die meisten fühlen sich gleich beleidigt. Aber guck mal den Apostel Paulus. Er hat sich selbst übertroffen. Ich bin der größte Sünder. Ja, genier dich nicht. Was, das bist du? In Römer Kapitel 3 schreibt er, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wir fehlen der ganz. Wir sind alles Versager. Wir sind alle durchgefallen. Wir stehen alle unter dem Fluch. Ich bin ein Sünder. Und als ich das begriffen habe, ich bin verloren, dann konnte ich erst die Rettung annehmen, die Rettung begreifen und die Rettung umsetzen in meinem Leben. Da konnte ich erst zum ersten Mal die Gnade akzeptieren, was Gnade wirklich ist, was das Erbarmen Gottes wirklich ist. Erkennen, dass du ein Sünder bist und Gott lässt den Aufrichtigen gelingen. Nicht, wir sind gut, ich war noch nie schlecht, ich war schon immer gut, ich war schon immer religiös, ich war schon immer kirchlich. Nein, du warst ja immer schon Atheist und Gottloser und Vagabund und Lump. Entschuldigung. Wie heißt es in der Bibel? In uns wohnt nichts Gutes. Ich bin böse von Jugend an. Ich habe mich manchmal oft gefragt, woher die Kinder das ganze böse Zeug bekommen. Weißt du, das ist schon im Herzen drin. Das bringen sie mit. Dein Herz ist böse von Jugend an. So, und da habe ich erst angefangen, Herr, du musst mir helfen. Als der Evangelist mir schrieb, lesen Sie Matthäus Kapitel 5, da die Bergpredigt, wo es heißt, selig sind die, reines Herzen sind, die werden Gott schauen, habe ich gleich umgehend zurückgeschrieben, lieber Herr Werner Heugelbach, das ist nicht wahr, ich bin kein Sünder, ich habe niemanden umgebracht, ich habe nichts gestohlen, Großes, ich habe schon gestohlen, aber ich habe nicht gedacht, dass es Diebstahl ist. So, und dann kamen so viele Sachen, ich bin kein Sünder. Dann sagte er, bitte gehen Sie in sich, fragen Sie Gott, müssen Sie mir nicht erklären, Sie müssen sich vor mir nicht rechtfertigen. Gehen Sie mit sich selbst ins Gericht, was er mir zurückgeschrieben hat. Und dann denken Sie mal über Ihr Leben nach. War alles richtig, was Sie gemacht haben? War alles okay? Und dann habe ich festgestellt, am Schluss habe ich so ein Heftchen gekauft mir. Habe gedacht, das sind ein paar Sachen, das schreibe ich schnell auf. Und dann werde ich dann gucken, was dabei rauskommt. Und aus diesem Heft ist noch ein anderes Heft. Da habe ich ein dickeres Heft gekauft, weil mir so viel eingefallen ist, was ich alles falsch gemacht habe. Und das nur mit 18, 19, 20 Jahren. Das ist die Dummheiten, die man so gemacht hat in seinem Leben. So leichtfertige Dinge. Vergib uns, Herr, die Sünden unserer Jugend, steht es in der Bibel. Da werden so viele Dummheiten gemacht. Und dann war ich so schockiert. Und dann habe ich erstmal begriffen, lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Und erst dann konnte ich die Gnade annehmen. Und ich bin so froh, dass ich an meinen Sünden gearbeitet habe. Zuerst einmal, bevor ich an der Gnade gearbeitet habe. Dass ich begriffen habe, dass ich der Jakob bin. Dass ich der Gauner bin. Und keiner denkt, dass ich ein Gauner bin. Verstehst du, ich habe überall Erfolg, es geht gut, alles und so weiter. Aber nein, Gott muss mein Spiegel werden, mein Gegenüber, wo ich mich vergleiche. Selig sind die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Deine Vergleichsmöglichkeit muss der Herr werden. Finde deine Identität und du findest deine Identität, wenn du Gott gefunden hast, wenn du vor ihm stehst, der Heilige, davon keiner Sünde wusste, ist mir zur Sünde gemacht worden. Jesus Christus. Im Paradies hat der Mensch noch seine Identität gehabt, da war er noch unschuldig, da war er noch rein, da war er noch sauber. Im Mutterleib hast du mich zubereitet, da war ich noch okay, im Mutterleib. Da habe ich noch keine blöden Gedanken gehabt. Aber sobald ich da war, ich habe die Leute manipuliert. Schon als kleiner Bub, als Baby habe ich die Leute manipuliert, habe ich geschrien, dann musste meine Mutter gleich kommen und mich füttern. Verstehst du? Ich habe die Leute manipuliert und da habe ich gelernt zu manipulieren. Weißt du, so sind wir Menschen. Im Mutterleib hast du mich zubereitet. Und der Psalmist sagt, wunderbar sogar. Aber später, ich habe gemerkt, nee, das war alles nicht so perfekt, wie es ausgesehen hat. Deshalb fragte Nikodemus, als er in Johannes 3 zum Heiland kommt, bei Nacht und Nebel, als der Herr Jesus sagt, du musst von Neuem wiedergeboren werden oder neu geboren werden, ja, muss ich wieder zurück in den Mutterleib? Muss ich wieder zurück in den Mutterleib? Ja, denn dort war es noch vollkommen. Dort war es noch in Ordnung. Dort hast du noch deine Ebenbildlichkeit mit Gott gehabt. Dort war es so, wie Gott dich haben wollte. Und jetzt draußen, als Vorsteher da im Hohen Rat irgendwo, wir müssen wieder das suchen, was wir einmal waren. wozu Gott uns vorgesehen hat. Unsere Identität findet deine Identität, deine Ebenbildlichkeit Gottes. Und die Bibel spricht von Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist, dass du wieder dein Selbstbildnis findest. Wer bist du vor Gott? Wie hat Gott dich gewollt? Bevor ich den neuen Menschen anziehe, muss ich den alten ausziehen. Muss ich zuerst mal, und das ist mir so groß geworden, als bei meiner Bekehrung, das muss ich alles ablegen, das und das und das. Zuerst habe ich gedacht, das ist der Teufel. Die Dämonen müssen mir ausgetrieben werden. Aber der Pastor, zu dem ich gegangen bin, der hat mir keine Dämonen ausgetrieben. Der hat gesagt, leg ab, eine Zigarette für dich und eine für Jesus. Ich bete nicht für ihn, gehen Sie nach Hause, denken Sie drüber nach. Und ich bin nach Hause gegangen, habe drüber nachgedacht. Eine Zigarette für mich und eine für Jesus. Meine Zigarette habe ich keine Probleme gehabt, aber mit der Jesus-Zigarette habe ich bis heute noch Probleme. Ja, und so ging es so permanent. Er gab mir eine Faustregel. Denk drüber nach. Wenn Jesus in dir wohnt und du glaubst, er hat mich so rausgequetscht, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen wohnt? Ich habe gesagt, ja, da bin ich fest überzeugt, 100%. Ich habe ihn aufgenommen, bin Kind Gottes. Und dann sagt er, was Sie tun, eines etwas für Jesus und eines etwas für Sie. Beide. Und das ist ein Geheimnis. Entdecke in deinem Leben dieses Geheimnis. Wenn du etwas tust, etwas für Jesus und etwas für dich selbst. Und dann findest du deine Identität, was es ist. Was würde Jesus tun? Dann stand ich da. Und ich habe gelernt. Das war meine Bibelschule. Ich habe immer wieder nachgedacht, was würde Jesus tun? Zurück. Gott muss uns modellieren und erneuern und uns wieder zurechtbringen. Und wir müssen in seine Schule lernen, was will der Herr von mir? Wie hat er mich gewollt? Gott muss mich umerziehen. Und in meiner Bibel heißt es, im Hesekiel, der Prophet sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen gewissen Geist. Der Antichrist, die Konkurrenz von Jesus, er wird den Menschen die Identität geben, wenn sie nicht aufpassen. Eines Tages werden sie alle abgestempelt. Und wir sind schon mittendrin, da wird ein Chip eingepflanzt. Das dauert nicht mehr lang. Vielleicht laufst du schon mit dem Chip und du weißt das gar nicht. Ja, wir haben da neulich was bei C&A gekauft. Und da geht man durch die Sperre da durch und plötzlich... Aber wir haben schon bezahlt und wir haben schon woanders, also schon eine Weile getragen und plötzlich piepst und so weiter. Und da war noch ein Markenzeichen, noch nicht rausgeschnitten und entfernt. Verstehst du? Und du bist schon gezeichnet, du läufst nach Hause, hast eingekauft zu Hause, in deinem Kühlschrank sind Sachen drin. Du weißt gar nicht, was da alles drin ist. Die wissen es. Weißt du, das geht schneller, als du denkst. Wir sind schon verkauft. Big Brothers, der guckt uns zu und beobachtet uns. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, wir werden das Malzeichen des Tieres kriegen, steht in der Bibel so. Aber das ist wieder was anderes. Deshalb, ich bin bemüht, die Identität Jesu in mir zu haben. Weißt du, wenn ich da durch die Sperre gehe, dann soll es piepsen und die ganzen Sicherungen durchschlagen. Ja. Wer diese satanische Identität einmal angenommen hat, von dem heißt es, der kann nicht mehr gerettet werden. Das ist ein ganz heikles Thema. Der kann nicht mehr gerettet werden. Der ist verloren. Warum? Weißt du, dem kann auch nicht mehr geholfen werden. Wer einmal dieses antichristliche Malzeichen an sich akzeptiert hat, angenommen hat, von dem heißt es, da kann weder kaufen noch verkaufen. Weißt du, der ist materialistisch eingestellt, der dient nur noch dem Mammon, dem geht es nur ums Geld, was springen wir dabei raus? Was habe ich davon? Die wahre Identität kann man nicht lernen, auch nicht studieren und auch nicht erarbeiten. Das, weißt du, die kann man auch nicht kaufen hier beim Supermarkt. Und genauso wenig, wie du Glück kaufen kannst oder Liebe. Du kannst Sex kaufen, aber du kannst keine Liebe kaufen. So, genauso wenig, wie man sein Image kaufen kann. Weißt du, man kann ja zu einem Werbestrategen gehen und da kann einem ein Profil erstellen und das und das. Und dann versuchen sie, dich zu profilieren, aus dir was zu machen, dich zu entwickeln, dir, dass du was darstellst. Dann lässt ein Bart wachsen oder die Haare stylen. Aber weißt du, ein Gauner bleibt ein Gauner, auch wenn er gestylt ist und profiliert ist. Ein Gauner bleibt ein Gauner. Wolf bleibt Wolf, auch wenn er einen Doppelpelz sich anzieht. Ein Lügner bleibt ein Lügner. Weißt du, auch wenn er sich noch so poliert, dann ist er halt ein polierter Lügner, der glänzt besser. Ein polierter Gauner, ein polierter, ja, was weiß ich, irgendwie ein negativer Mensch. Auch wenn er religiös geworden ist, verstehst du? Er bleibt ein religiöser Lügner, ein religiöser Gauner. kirchlicher Gauner. Ja. Weißt du, auch wenn du Kultur dir aneignest und denkst, dass mit deiner Kultur, man wird dressiert. Aber du bleibst auch als Dressierter ein Hund oder ein Wolf oder was auch immer ist, so ein Tiger. Dann bist du ein kultivierter Lügner. Und das ist schlimmer, als du glaubst, ein kultivierter Lügner. Oder ein veredelter Gauner. Lass uns das aufhören. Das ist nicht. Gott muss eine neue Natur uns schenken, einen neuen Charakter. Eine neue Identität. Und die bekommst du erst durch die Wiedergeburt. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Um eine neue Identität zu bekommen, reicht es nicht aus, dass du mal untertauchst und neue Papiere dir, so wie diese Bader-Meinhof-Gruppe, die dann in die DDR geflohen ist und irgendwo dann untertauchen konnte. Und dann neue Identität. Weißt du, das geht eine Weile gut, aber irgendwann, du fühlst dich nicht glücklich in deiner Haut. Der alte Adam, die alte Eva, die können immer wieder schwimmen und die kommen immer wieder hoch. Und die tauchen immer wieder auf. Man kann nicht sein Image selbst herstellen. Und das ist ein großes Problem, was ich jetzt hier anspreche. Vielleicht sitzen Leute auch unter uns und hören mir die Predigt zu. Weißt du, so viele Leute, die kommen zu mir in der Seelsorge und ich spreche aus der Seelsorge. Eine Fratze ist hinter mir. Satan verfolgt mich. Und weißt du, da ist der Teufel hinter mir her. Und alle Leute, die so eine Fratze hinter sich haben und ständig verfolgt werden von dämonischen Geistern und Mächten und was auch immer ist. Weißt du, da ist ein Problem. Die Leute leben nicht ihr Leben. Sie leben ein maskiertes Leben. Das ist diese Fratze. Leute, die Fratzen sehen und von Fratzen verfolgt werden, sind nicht ehrlich zu sich selbst. Das sind sie selbst. Diese Fratze, das sind sie selbst. Verstehst du, die sie dann verfolgt? Weil sie etwas vorspielen, entweder anderen Leuten vorspielen oder sich selbst. Ich bin heilig, ich bin christlich, oh, ich bin Kind Gottes. Verstehst du? Diese Fratze, und sie sind es nicht. Sie sind es nicht. Sie sind ihre eigene Fratze. Sie wollen jemand sein, was sie nicht sind. Das ist die Fratze. Sie leben hinter der Maske. Und der Geist, ihr Gewissen oder Gottes Geist oder der Heilige Geist zeigt ihnen die Scheinheiligkeit, die Doppelmoral, die Heuchelei, die Hinterfotzigkeit. Der Heilige Geist zeigt diese Hinterhältigkeit, dieses Pharisäertum. Die sind hinter mir, nachts, wenn du ruhig bist. Sie sehen ihr eigenes Image, das sie nicht sind oder sein sollten und verfolgt werden. Weißt du, erst wenn du dich selbst gefunden hast, vor Gott kapituliert hast, dann fällt die Fratze von selber ab. Dann bist du. Sie haben sich noch nicht richtig vor Gott identifiziert. Sie sind Jakob. Wer bist du? Ich bin Jakob. Und dann brummen sie oder was weiß ich, knurren sie. Weißt du, das sind diese Fratzen. Der Jakob hat seine Esau als Fratze gesehen. Der verfolgt mich. Mit 400 Speeren kommt er mir entgegen. 400 Fratzen hat er gesehen. Ja. Das schlechte Gewissen, das ist die Fratze. Sie glauben, sie sind gut und sind perfekt, sie sind in Ordnung, ihnen fehlt nichts, sie glorifizieren sich noch. Ich bin in der Gemeinde, ich diene Gott. Verstehst du? Und dann die Fratze. Und die werden mit dieser Fratze nicht fertig. Warum? Wer bist du? Ich bin Jakob. Erst wo dieser Moment passiert, wo man ehrlich vor Gott steht. Gerade Leute, die so Fratzen hinter sich haben und verfolgt werden und gejagt werden vom Teufel, die reden gerne über andere. Sie sollen lieber über sich selbst reden. Lieber über sich selbst reden, in aller Liebe. Mit den Fratzen machen sie nur sich selbst Angst. Und weil sie das nicht sind, was sie sein sollen, diese Fratze, das sind die Masken. Die Fratze zeigt, du bist nicht das, was du vorgibst zu sein. Du läufst dir selber weg. Dieses hinter dir ist nicht vor dir. Hinter dir sind sie. Du bist auf der Flucht vor Gott. Adam, wo bist du? Das dröhnt aus dem Paradies, verstehst du? Das war auch eine Fratze. Adam, wo bist du? Herr, ich habe Angst gehabt. Warum? Vor Gott musst du nicht Angst haben. Und du siehst, was auch dann der Fall war. Wir haben uns nackt gefühlt. Wir sind bloß gewesen. Die Fratze. Und so auch der Jakob. Da war etwas, was noch nicht aufgearbeitet war. Das hat ihn verfolgt. Und weißt du, wir fragen uns manchmal, warum bin ich krank? Warum bin ich schwach? Was lähmt mich, was blockiert mich, was verhindert mich? Warum schaffe ich das nicht? Was ist mit mir los? Stelle ich Gott wie Jakob. Und weißt du, der Jakob hat seine Familie weggeschickt. Bitte Leute, lasst mich in Ruhe, ich will mal mit Gott ins Klaren kommen. Und erst als er ganz allein war, als er dann vor Gott war, dann stellte sich. Dann haben es aufgehört, diese Schweißhände und das Zittern und der hohe Blutdruck. Stell dich Gott, so wie Jakob. Und deine Partner merken, mit dir stimmt was nicht. Deine Freunde merken, mit dir stimmt was nicht. Und du täuschst dich und selbst an und andere. Du täuschst dich. Und das hältst du auf Dauer nicht durch. In aller Liebe. Das hältst du nicht auf Dauer durch. Und Jakob hat sich selbst die größten Probleme gemacht. Die Fratze. Esau kommt. Und er nähert sich jeden Tag um ein paar Kilometer. Jakob hat mit sich selbst große Probleme gehabt. Spiele den Starken, den Erfolgreichen, den Manager, den Geschäftsmann, den Coolen, den Gesegneten Gottes, den Berufenen Gottes, den Frommen und Heiligen. Aber das alles war er gar nicht. Esau, er selbst ist das, was den Jakob so erschüttert hat. Der hat den Esau noch gar nicht gesehen. Der hat 20 Jahre von Esau nichts gehört. Und plötzlich ist der Esau hinter ihm her. Steh zu dir selbst. Das ist dein Image, deine Identität. Steh zu dir selbst. Behalte deine Identität. Wer bist du? Der Weg zu der neuen Identität, zu der Neugeburt, zu der Adoption Gottes ist, dass du dich Gott stellst und sagst, ich bin Esau oder ich bin Jakob oder ich bin das und das. Gott adoptiert uns und macht uns zu seinen Kindern. Und es ist interessant, diese Adoption, wie passiert das? Weißt du, wenn jemand adoptiert wird, der ist der gleiche Mensch, wohnt in der gleichen Familie, im gleichen Haus, schläft im gleichen Bett, ist am gleichen Platz. Bloß er hat jetzt einen anderen Namen, eine andere Identität. Er ist adoptiert. Und jetzt ist er nicht mehr der und der, sondern jetzt ist er der, den der Vater ihn adoptiert hat. Wenn Gott Menschen begegnet, gibt er ihnen einen neuen Namen, weil das Alte nicht mehr wahr ist, weil das Alte nicht mehr zählt und nicht mehr gilt und nicht mehr zutrifft. Jetzt bist du Abraham, Sarah, Israel. Gott gibt dem Jakob, gibt uns, wenn wir wiedergeboren werden, einen neuen Charakter. Und wenn das der Fall ist, dann musst du auch einen neuen Namen haben, dann du bist nicht mehr dasselbe. Du hast dich verändert. Mit dir ist ein Wunder passiert. Aus diesem Wolf ist ein Schaf geworden. Aus diesem Gauner ist ein Heiliger geworden. Ein Patriarch. Weißt du, dann hat Gott in dem Namen von Abraham, der Abraham blieb Abraham, aber der hat den Namen Gottes in seinem Namen hineinbekommen, hineingepflanzt bekommen. Der ist ein Teil Gottes geworden oder teilhaftig der göttlichen Natur geworden. Ha, Abraham. Herr, Jahwe. Da ist der Jahwe drin eingepflanzt. Er ist nicht mehr das, was er früher war. Der Alte, seine Vergangenheit ist vorbei. Jetzt, weißt du, den gibt es nicht mehr mit diesem neuen Namen. Den findest du nirgendwo mehr. Mein Vater, wir haben uns anders geschrieben, mit drei T's, Matutis, mit drei T's. Und mein Vater, als er dann aus der Kriegsgefangenschaft kam und sich neu anmelden wollte, Papier hat er nicht mehr gehabt, hat er seinen Namen einfach geändert. Ich dachte, zu viel T ist nichts, ein T weg und so weiter. So schreiben wir uns nur noch ganz einfach mit Matutis. Als er dann Rente beantragte, dann plötzlich hat man festgestellt, den Matutis gibt es gar nicht. Da hat er aufgehört. Dann musste er eine eidesstattliche Erklärung machen und sagen und bekennen und zugeben, ich habe aus der Kriegsgefangenschaft, also ich habe meinen Namen geändert. Und jetzt schreiben wir uns so. Und alle, die jetzt von seiner Familie abstammen, die schreiben sich auch so. Oder sich so und so weiter. Weil er ein T aus dem seinem Namen gestrichen hat. Warum? Damit mit drei T's schreiben. Verstehst du? So kompliziert. Und so, der Herr muss uns verändern, unseren Namen verändern. Und der Herr muss uns einen neuen Namen geben. Und dann gibt es dich nicht mehr. Dann kannst du deinen ganzen Ahnenkult, deine ganze Vergangenheit, dein Vaterhaus und deine Abstammung und deine Lieblingsstadt und diese Ur in Chaldea, kannst alles stehen lassen, kannst vergessen, abschließen. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Du wirst eine ganz neue Persönlichkeit, eine göttliche Persönlichkeit, weil das H drin ist. Jahwe. Identität heißt anders sein, anders als die anderen. Das ist Identität. Plötzlich, ja, du bist plötzlich anders. Um diese Identität zu beweisen, musst du noch einige Tests bestehen. Verstehst du? Und Jakob muss auch noch einen Test bestehen. Ja, er will gesegnet werden, er will der Gesegnete Gottes sein und dieser Gotteskämpfer. Aber er muss einige Tests bestehen. Und du siehst ja in der Nacht, wie er mit Gott gerungen hat. Und ich sage dir, auch die Tests, die du bestehen musst, wenn du deine neue Identität annehmen willst, du musst Kritik bestehen, du wirst Kritik ausgesetzt. Weißt du, bei deiner Persönlichkeit wird man reden, die wird man runterziehen, man wird dich beobachten und beäugeln. Ist der das wirklich, was er sagt? Wir Menschen mit neuer Identität muss man sich entscheiden, entweder pro und contra, für und dagegen. Weißt du, ist er wirklich der Neue oder ist er nicht der Neue? Wer ist es? Ich war in den Philippinen, komme nach Hause, steige auf dem Zug aus, meine Frau soll mich abholen. Und in Philippinen habe ich meine Haare schwarz gefärbt, weil es war schlecht dort. Weißt du, die Leute haben mich so bemitleidet und dann habe ich den Pastor gefragt, Bruder, kannst du mir sagen, warum gucken sie mich so armselig die Leute an, so mitleidig und so weiter. Weißt du, bei uns gibt es keine grauen Haare. Und ich war in einer Versammlung mit mehr als 2000 Leuten und da war kaum jemand grauhaarig. Und ich war der einzige Grauhaarige. Und dann sagt der Pastor mir, da gibt es so eine Farbmittel, bitte nimm das und dann bist du nicht mehr so bedauernswert. Und habe ich gemacht, kam nach Hause, stehe auf dem Bahnhof, rede ich. Und dann sagt meine Frau, der Johannes muss irgendwo da sein, ich höre seine Stimme. Und ich stand gerade daneben. Weißt du, ein neues Image, neue Farbe. Und so schnell, weißt du, es sind noch Kleinigkeiten, aber in die sich Gott verändert uns. Und dann musst du die Tests bestehen, wirst neu identifiziert. Wahre gesegnete Menschen haben nicht nur Freunde, hör mir zu, haben nicht nur Freunde, sondern auch Feinde und manchmal ganz große Feinde. Gesegnete Menschen haben manchmal große Feinde. Du hast große Gegner, die wollen deinen Platz dir streitig machen. Behalte deine Identität. Weißt du, überhöre die Kritik von den Leuten, die Verleumdungen. Lass die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. In aller Liebe. Identität finden. Das heißt, seine eigene Meinung haben, seine eigene Meinung entwickeln, seinen eigenen Glauben, seinen eigenen Weg finden, den ich gehen soll oder darf. In der Bibel heißt es einmal vom Noah, und Noah fand Gnade bei Gott. Das finde ich so ein großartiges Wort. Und Noah fand Gnade bei Gott. Was heißt das? Und Noah fand Gnade bei Gott. Er ging seinen Weg. Er baute die Arche auf dem trockenen Land, hat sich nicht nach den Leuten geschert. Die Meinung der Leute interessiert ihn nicht. Man muss Gott mehr gefallen als den Menschen, wenn Gott mehr dienen als den Zeitgenossen, als der Öffentlichkeit und wem auch immer. Wenn du weißt, dass Gott über dein Leben steht, dann scherst du dich nicht um die Meinung der Leute, was deine Zeitgenossen sagen. Noah hat seine Identität gefunden und Noah fand Gnade bei Gott. Und nur die Menschen finden Gnade bei Gott, die ihre Identität wiederfinden und entdecken. Solange du die Meinung Gottes nicht kennst, bist du bei Gott ein Unbekannter, Entschuldigung. Ein Unbedeutender. Im Himmel interessiert sich niemand für dich. Solange Gott dich nicht kennt, Noah fand Gnade bei Gott. Und Noah ist ja in die Heilsgeschichte eingegangen. Sein Name steht in der Bibel. Und jeder, der Gott findet, der bei Gott Gnade findet, wird von Gott erhöht. Und auch bei Jesus heißt es. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Jesus. Und alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen. Jesus bekam von Gott eine Identität. Das ist mein geliebter Sohn. Und das brauchst du, das brauche ich. Wir müssen dieses Zeugnis Gottes haben, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebtes Kind. Du musst die Aufmerksamkeit Gottes erreichen. Das ist Identität finden. Dann halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Wie heißt es in der Bibel? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Weißt du, Gott muss dich bei deinem Namen rufen. Nicht, dass du laut irgendwo mal im Wald hörst, Johannes. Nein, du musst wissen, dass Gott mich kennt. Gott versteht mich. Gott hat mich gesehen. Gott hat mich gesehen, wie ich in meinem Blut lag. Gott hat mich gesehen, wie ich in meiner Sünde lag. Gott hat mich gesehen, wie ich in der Grube lag. Und er hat mich errettet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist der Moment der Identitätsfindung. Dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn Gott uns seinen Spiegel vorhält und dann sein Siegel aufdrückt, seinen Stempel aufdrückt, dann haben wir eine neue Identität. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Dann bist du versiegelt. Dann bist du etwas Besonderes. Dann bist du etwas Einmaliges. Dann bist du unberührbar. Wenn es irgendwann eine Tür so ein Siegel ist von der Regierung, dieses Siegel darf nicht gebrochen werden. Du bekommst mit der Regierung zu tun. Mit der himmlischen Regierung, mit Gott. Wenn Gott dein Leben versiegelt. Und solange du dich nicht als Sünde erkannt hast, bist du immer noch der Gauner, der Jakob. Wie heißt du? Steh zu deiner Identität, wer bist du? Und solange findest du keine Gnade bei Gott. Ich bin Noah, ich bin Jakob, ich bin das. Und er fand Gnade bei Gott. Weißt du, wenn du das nicht, dich selbst nicht findest und zugibst, was du bist, ich bin Jakob, wirst du Gott nie finden, wirst dich abstrampeln, wirst dich abmühen, wirst hart arbeiten, wirst schwitzen und kämpfen. Erst als der Zöllner sagte, nachdem er den frommen Mann da gehört hat im Tempel, dass er Gott so dankt, was er alles so geleistet hat, sagte Gott sei mir Sünder gnädig. Erst dann wurde er gerettet. Er ging gerechtfertigt von dannen. Der Zöllner. Gott sei mir Sünder gnädig. Nur fand Gnade bei Gott. Gewaltiges Erlebnis, Gnade zu finden. Nur so bekommst du eine neue Identität. Auch der Noah. Verstehst du, der hat auch seinen Namen, dieses H drin, mit reinbekommen. Nur so bekommen wir eine neue Identität, wenn wir das werden, was Gott, wie Gott uns sieht, mit den Brille Gottes sehen, wenn wir uns so erkennen, wie Gott uns erkennt, dann macht es nicht mehr aus, was die Leute sagen und die Leute erzählen, sondern ich weiß, ich bin verloren, ich brauche die Gnade Gottes, ich bin von Gott abhängig. Und Jakob bekam diese neue Identität erst, nachdem er kapitulierte. Ich habe Esau betrogen, ich habe Vater betrogen. Oh, was ich für ein schlimmer Verbrecher bin, Gott, kannst du mir noch Gnade schenken in meinem Leben? Er sieht Gott in Jakob plötzlich, dieser Esau, nachdem Jakob dem Herrn begegnet ist, Esau sieht Gott in Jakob, nicht mehr diesen Betrüger. Plötzlich, dieser Esau erkennt, der Mann ist verwandelt, mit dem ist was passiert. Da musst du nicht sagen, ich bin Christ. Und da musst du nicht großes Plakat irgendwo aufhängen, ich bin Christ. Weißt du, die Leute merken sofort, der ist Gott begegnet, der ist zerbrochen. Der ist irgendwie, der hat etwas erlebt. Wer jetzt mit Jakob zu tun hatte, der hat plötzlich mit Gott was zu tun. Wer jetzt Jakob beleidigt und sich an Jakob versündigt, der versündigt sich an Gott. Plötzlich spüren die Menschen, in dem ist Gott drin. Jakob hat von der Gottesstunde an, wo er Gott begegnete in jener Nacht, plötzlich eine ganz neue Identität. Er steht unter einer anderen Autorität. Er ist nicht mehr er, ich mache das alles schon, weißt du, das drehe ich schon, das kriege ich schon hin. Er konnte ja tricksen, er konnte ja zaubern, er konnte da seine Schafe holen, was die er wollte, verstehst du? Und der arme Laban hat gesagt, wie macht er das bloß? Gott hat seine Hand auf Jakob gelegt und Jakob war nicht mehr derselbe. Eine neue Identität und halte, was du hast, bleib das, was du hast, was Gott aus dir gemacht hat. Plötzlich ist ein anderer, einer, der jetzt für Gott kämpft, dieser Jakob, er streitet für Gott, er ist für Gerechtigkeit und Heiligkeit. Menschen müssen spüren, ohne Worte, in dem ist Gott, in dem ist der Herr, in dem ist der Heilige Geist. Nicht, dass er vom Heiligen Geist redet, sondern in dem ist der Heilige Geist, in dem wohnt Gott. Sein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ob einer gesund oder krank ist, das muss einem der Arzt sagen. Verstehst du, der Arzt sagt, wann wir gesund sind. Wenn er die Symptome der Krankheit nicht mehr sieht, wenn diese Symptome der Krankheit vergangen sind, wenn die Krankheit verschwunden ist, der Ausschlag weg ist, das Fieber weg ist und so weiter, wenn wir keine Schmerzen haben, dann sind wir gesund. Verstehst du, Zeichen der Heilung, Zeichen der Heiligung, Zeichen der Befreiung. Und die anderen sehen, der ist gesund, der arbeitet wieder, der hat kein Fieber mehr, der brutzelt und der macht, was weiß ich, seine Arbeit. Wenn Gott uns verändert hat, dann, weißt du, dann werden wir nicht mehr vom Esau erstochen, sondern der spürt, hier ist Gott, etwas Heiliges. Und Esau, der hat sofort erkannt, das ist ein neuer Jakob, das ist nicht mehr der alte Jakob. Jakob fand Gnade bei Gott, so wie Noah Gnade bei Gott gefunden hat. Er hat eine neue Chance bekommen, ein neues Glück. Jakob fand seine Identität in dem Herrn, das, was er wirklich sein wollte, sollte und hätte werden können, das ist jetzt durch die Gnade Gottes geworden, nachdem er vor Gott kapituliert hat. Ich bin Jakob, das Olymp da. Weißt du, der geht nach Hause und steht plötzlich vor dem Esau und Esau konnte ihm um den Hals fallen, statt den Hals abschneiden. Er konnte ihm küssen und sagen, Bruder, warum haben wir uns so lange gestritten und so auseinandergelebt? Aber das muss der Herr tun. Gott in uns wertet unser Leben auf. Gott in uns. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4, wir müssen teilhaftig werden der göttlichen Natur, heißt es. Weißt du, was heißt das? Teilhaftig werden der göttlichen Natur, neue Identität bekommen. Das ist, was wir nur von Gott bekommen können. Dass Gott uns adoptiert, dass Gott uns einen neuen Namen gibt, dass Gott uns ein neues Image gibt. Plötzlich sind wir verwandelt, wir sind nicht mehr dieselben, nicht mehr, wir werden nicht mehr erkannt. 2. Petrus 1, Vers 4. Die göttliche Natur, das gibt unserem Leben eine besondere Note, besonderen Duft, besondere Qualität. teilhaftig der göttlichen Natur. Da bist du total anders. Du fragst dich, was ist mit mir passiert? Ich bin zwar noch derselbe, aber ich bin ein anderer Mensch, nicht mehr der gleiche. Ich kann vergeben, ich kann nett sein, ich kann schlucken, ich kann durchhalten, ich kann mich selbst kontrollieren, mich selbst beherrschen. Du stellst dich nicht mehr der Welt gleich. Das ist diese neue Kreatur, teilhaftig der göttlichen Natur. Du denkst jetzt schöpferisch, auf einmal kreativ, du hast Haufen Ideen, du hast gar nicht so viel Geld, um das zu verwirklichen. Weißt du, plötzlich denkst du an die Vollendung, plötzlich, Gott arbeitet an mir, ich wachse. Verstehst du? Ich wachse. Du lebst vom Ziel her. Du entwickelst dich. Du entwickelst deine verkümmerten Fähigkeiten wieder ganz neu. Plötzlich machst du Dinge, entwickelst Gaben, die du vorher gar nicht konntest. Du wusstest, das liegt, das würde ich auch gerne machen. Aber plötzlich kannst du deine Wünsche realisieren und verwirklichen. Plötzlich lebst du für dich selbstverantwortlich, teilhaftig der göttlichen Natur. Das heißt es, du bist an Gott gebunden und sonst an niemand. Gott bestimmt dein Leben und was aus dir wird. Und darum bindest du dich auch nicht an Menschen groß, sondern du bindest dich an Gott. Und du brauchst die Menschen, die dienen dir. Du, wie da beim Daniel, die drei Freunde, die stehen zusammen, die beten miteinander. Wenn der eine in der Löwengrube ist, beten die drei. Und wenn der eine im Feuerofen ist, wenn die drei im Feuerofen sind, da betet Daniel irgendwo. Weißt du, der Daniel war nicht auf diesem Fest, als die drei im Feuerofen gehen mussten. Der war vielleicht außer Landes. Weißt du, Gott weiß, wie er dich gebrauchen kann, wo er dich gebrauchen kann. So, dann lebst du in Freiheit. Lob und Tadel, wenn du teilhaftig bist der göttlichen Natur, Lob und Tadel binden dich nicht, Kritik macht dir gar nichts aus. Ach, guck mal, was die Leute über Gott reden, wie die über Gott spotten, wie die über Gott lästern. Verstehst du, wie die über Gott lästern? Weißt du, dann ist dir auch egal, ob die Leute sagen, du bist schuld oder nicht schuld. Das interessiert dich gar nicht, denn deine Sünden sind vergeben. Und wenn deine Sünden vergeben sind, dann interessiert dich nicht mehr, ob du jetzt schuld bist oder nicht schuld bist. Die Sünde ist hinter mir, hinter Gott. Niemand kann dich missbrauchen, versklaven oder verbrauchen, missbrauchen. Du lebst nicht mehr in der Verblendung, denn wo der Geist des Herrn ist, 2. Korinther 3, Vers 17, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Weißt du, da kannst du dich entfalten, dann kannst du dich entwickeln, dann kannst du wachsen. Dann verlierst du diese Verklemmung. Du wirst teilhaftig der göttlichen Natur. Bewahre deine Identität, was es auch immer heißt. Teilhaftig zu werden der göttlichen Natur, diese neue Identität, die du jetzt mit der Wiedergeburt in dein Leben hineinbekommen hast. Die Gaben werden erweckt. Wie heißt es? Erwecke die Gabe, schreibt Paulus an den Timotheus, die dir durch Handauflegung gegeben worden ist. Viele Menschen, sie sagen, die sind unbegabt, die können nichts. Weißt du, mit dem Gebet, mit der Bekehrung sind dir Gaben gegeben worden. Erwecke die Gaben. Die Gabe der Weissagung, die Gabe, was weiß ich, 28 Gaben stehen in der Bibel, im Neuen Testament. Da kannst du aber noch einiges zu tun und zu verdauen, zu verarbeiten. Fang an. Weißt du, plötzlich eine neue Wahrnehmung, teilhaftig der göttlichen Natur. Gott sieht und schon von Weitem, Gott hört schon von Weitem. Du bist sensibel. Tja, was es auch immer heißt. Das ist ein neues Verständnis, eine neue Einstellung, eine neue Erkenntnis, eine neue Sicht der Dinge. Weißt du, wenn du teilhaftig geworden bist der göttlichen Natur, du siehst die Welt mit ganz anderen Augen, du siehst die Menschen mit ganz anderen Augen, du siehst die Flüchtlinge mit ganz anderen Augen, du siehst die ganzen Terroranschläge mit ganz anderen Augen, du weißt, wer dahinter steht, da ist der Teufel. Das ist der Mörder von Anfang an. Du hast eine ganz andere Einstellung der Sache und dann betest du für die Menschen, egal wer das ist, die Verführten und die Verdorbenen und die, was da alles so passiert. Man wächst über sich selbst hinaus. In dem Augenblick, wo du teilhaftig wirst der göttlichen Natur, das bist nicht mehr du, das ist der Herr. Obwohl es du bist und sein musst. Und du musst gehen. Der Herr geht nicht für dich. Aber der Herr gibt dir die Kraft, dass du gehen kannst, dass du ertragen kannst, dass du glücklich bist. Identität ist immer Gott ähnlicher werden. Teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist, bewahre deine Identität, dass du mehr und mehr dich so entwickelst, wie Gott ist. Wie heißt es von Kindern manchmal, wenn Besuch kommt und die Kinder anguckt, das sieht aus wie der Vater. Verstehst du? Die Mutter weiß, dass es ihr Kind ist. Aber der Vater, der muss bestätigt werden. Der sieht aus wie der Vater. Oder die. Identisch zu Gott sein, das ist unsere Bestimmung. Das ist diese Identität. Behalte sie, werde identisch wie Gott. Und was ist die Identität Gottes? Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Oder ich bin vollkommen und ihr sollt auch vollkommen sein. Das ist unser Ziel und da sollen wir in diese Richtung gehen. Jesus ist unsere Vollkommenheit. Du kannst es nicht tun, du musst dich nur an Jesus festhalten. Und er ist unsere Vollendung und er gibt uns die Identität. So viel wie Jesus in deinem Leben ist, so viel göttliche Identität hast du, so viel teilhaftig bist du der göttlichen Natur. Und in der Bibel heißt es, Johannes Kapitel 1, im 12. Vers, wie viele ihn aufnahmen, ihn, Jesus, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Plötzlich bist du teilhaftig der göttlichen Natur. Plötzlich wirst du mehr und mehr Kind Gottes, Jünger Jesu, und plötzlich bist du dann irgendwann mal ein Christ. Ein Christ bist du noch nicht mit deiner Bekehrung. Ein Christ bist du noch nicht mit der Taufe. Ein Christ bist du noch nicht, wenn du nach 3 Jahren mit Jesus zusammengewandert bist. Die Christen wurden erst in Antiochien Christen, weil die dann gesagt haben, du, die leben wie Christus, die reden wie Christus, die denken wie Christus, die reagieren wie Christus. Aber die waren zuerst Jünger. Und bevor du ein Christ wirst, wirst du zuerst mal ein Jünger sein. Und wir als Pastoren haben den Auftrag von Gott und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und dann irgendwann bist du so weit, dass du auch ein kleiner Christus wirst. Ein kleiner Jünger Jesu. Ein kleiner Repräsentant Gottes. Teilhaftig der göttlichen Natur. Lasst uns aufstehen und lasst uns ins Gebet gehen und Gott danken. Herr, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht und wir möchten unsere Identität behalten, unsere Berufung behalten. Wir möchten nicht nur gesegnet werden, sondern nein, wir möchten das Ziel erreichen, das Ziel unseres Lebens, Herr Jesus, dass wir verwandelt werden, dass wir einfach erkennen, wir sind Sünder, wir sind der Gnade bedürftig, wir brauchen Jesus und ohne Jesus können wir gar nichts tun. Herr, du bist der Weinstock und wir sind die Reben, wir möchten da wachsen und reifen und Frucht tragen. Und genau das ist es, was du von unserem Leben willst. Dass wir der Gnade Gottes wachsen und zunehmen. Danke, Herr Jesus, dass du unsere Identität zeigst, was wir noch werden können, was wir noch nicht sind, was du noch aus uns machen kannst, weil wir teilhaftig werden deiner göttlichen Natur. Und der Heilige Geist wird uns Jesus verklären und all dies in unserem Leben übertragen. Heiliger Geist, du bist unser Dolmetscher, der uns Gott verständlich macht, lebendig macht, heilig macht. Du bist vollkommen, du bist heilig und wir sollen auch das werden, was du bist, Herr Jesus. Mehr wollen wir nicht. Das ist unser Ziel. Amen.